HR Info, der Tag in Hessen.
Wie lässt sich sexueller Missbrauch innerhalb der Kirche künftig verhindern? Das Bistum Limburg hat ein Projekt vorgestellt, mit dem das gelingen soll. Deutschlandweit sind mindestens 3.500 Kinder und Jugendliche Opfer geworden von sexuellem Missbrauch durch katholische Kleriker. Das zeigt die sogenannte MHG-Studie, die die Kirche selbst in Auftrag gegeben hatte. Die Dunkelziffer könnte noch wesentlich höher liegen. Was die Macher der Studie aber ausgemacht hatten, war, dass es auch im Bistum Limburg zum Beispiel Opfer und Täter gab. Dort soll es 85 Opfer und 49 beschuldigte Kleriker geben. Aus diesen Zahlen will das Bistum Limburg jetzt Konsequenzen ziehen. Der Limburger Bischof Georg Betzing hat daher ein Projekt vorgestellt, durch das sexueller Missbrauch in Zukunft verhindert werden soll. Lisa Gessner mit den Einzelheiten.
Die Ergebnisse der sogenannten MHG-Studie hätten Schockwellen ausgelöst, sagte Bischof Betzing heute. Das neue Projekt des Bistums habe deshalb ein klares Gesamtziel.
Es geht darum, die Empfehlungen der MHG-Studie in Praxis unseres Bistums umzusetzen, so dass Kinder und Jugendliche im Raum von Kirche sicher leben und ihren Glauben leben können.
Konkret bedeutet das zuallererst einmal einen Perspektivwechsel, wie Ingeborg Schillei erklärt. Sie ist die Präsidentin der Diözesanversammlung im Bistum. Das ist die gewählte Vertretung aller Katholiken im Bistum, die den Bischof auch berät.
Wenn wir in die Vergangenheit schauen, da hieß es immer, die Kirche darf keinen Schaden nehmen. Es geht aber hier nicht um die Kirche, sondern es geht um die Menschen, es geht um die Opfer. Und nur darum geht's, diese Menschen zu hören, das Leid zu sehen und den Menschen auch zu helfen.
Das Projekt des Bistums besteht aus insgesamt 8 Teilprojekten. Im ersten Teilprojekt sollen Missbrauchsfälle im Bistum noch einmal umfassend aufgearbeitet werden. Bischof Betzing.
Ich spüre aber, dass die Irritation gerade unter den Gläubigen hinsichtlich der Stichworte Vertuschung, Verdrängung, Versetzung sehr stark ist. Und das kann ich verstehen. Und deshalb gehen wir das nochmal eigens an und sagen, wir möchten von unabhängigen Personen eine Untersuchung der Verantwortlichkeiten in den aufgekommenen Fällen von Missbrauch im Bistum Limburg.
Namen sollen genannt und an die Staatsanwaltschaft weitergegeben werden. Ein Abschlussbericht soll öffentlich gemacht werden. Weiter geht es um neue Leitlinien, zum Beispiel in der Priesterausbildung. Wie kann Sexualität dort stärker thematisiert und reflektiert werden? Finden Missbrauchsopfer schnell und einfach Hilfe beim Bistum? Die Personalaktenführung soll überarbeitet werden. Und schließlich sollen auch die großen Fragen behandelt werden. Wie kann Machtmissbrauch verhindert werden? Sollten homosexuelle Männer zu Priestern geweiht werden dürfen? Und wie kommen mehr Frauen in Führungspositionen innerhalb der Kirche? In all diesen Fragen sind für Bischof Betzing regionale Lösungen nicht ausgeschlossen.
Der Heilige Vater sagt immer, das, was man vor Ort tun kann, soll man dort tun. Nicht immer schielen nach Rom und dann gar nichts tun. Das ist das, was wir angehen. Ich habe keine sozusagen Angst um meine bischöfliche Macht. Ich habe keine Angst davor, das kann uns nur nützen.
Das Projekt des Bistums läuft nun für ein Jahr. Im Juni nächsten Jahres sollen konkrete Ergebnisse vorliegen und vorgestellt werden.
HR-Info-Reporterin Lisa Gessner über das neue Projekt des Bistums Limburg. Durch dieses Projekt soll sexueller Missbrauch innerhalb der Kirche künftig verhindert werden. Wo es keine Brücken über Flüsse gibt, da fahren häufig Fähren. Eigentlich eine feine Sache, vor allem für Pendler. Die Stadt Mülheim östlich von Offenbach ist durch eine Fähre über den Main mit der Stadt Maintal zum Beispiel verbunden. Doch seit 1,5 Jahren steht sie still und das sorgt für Staus und viel Ärger in der Region. Jetzt hat sich der Mülheimer Magistrat mit dem Thema befasst und eine wichtige Entscheidung über die Zukunft der Mainfähre getroffen. Informationen dazu hat unser Reporter Heiko Schneider und wir haben ihn gefragt, wie wurde denn nun entschieden?
Der Mülheimer Magistrat hat entschieden, dass Mülheim mit der Stadt Maintal und dem Landkreis Offenbach und dem Main-Kinzig-Kreis eine kommunale Vereinbarung unterzeichnen wird. Das heißt, die beiden Städte und die beiden Landkreise werden zusammenarbeiten, um die Fährverbindung wieder aufzunehmen. Konkret heißt das, die beiden Städte zahlen einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von jeweils 50.000 Euro und die beiden Landkreise übernehmen die Kosten für die Reparatur der Fähre. Die Stadtverordneten in Maintal hatten dem Ganzen schon in der vergangenen Woche zugestimmt, jetzt also auch grünes Licht aus Mülheim. Das heißt, es kann weitergehen. Die 4 Kommunen können die Vereinbarung unterzeichnen und dann könnte die Fähre schon bald wieder fahren.
Wer hat denn die Fähre bisher betrieben und warum stand sie eigentlich so lange still?
Die Fähre, also das Schiff, gehört dem Kreis Offenbach. Der hatte die Fähre jahrelang an eine Familie verpachtet, die sie dann betrieben hat. Die Fähre hatte da auch die Liniennummer OF39. Die Fähre wurde also behandelt wie eine Buslinie. Im Oktober 2017 hat der Kreis aber den Pachtvertrag gekündigt, weil die Pächterfamilie mehrfach gegen Sicherheitsvorschriften verstoßen haben soll. Und ab da wurde es kompliziert, weil nämlich Teile der Fähre, unter anderem der Motor, der Pächterfamilie gehört haben. Der Kreis Offenbach hat dann letzten Endes gesagt, wir wollen nicht für alle Kosten aufkommen. Am meisten profitieren von der Fähre ja die Menschen aus Mülheim und Maintal, also sollen die sich auch beteiligen. Das hat alles eine ganze Zeit gedauert. Irgendwann ist dann auch der Main-Kinzig-Kreis eingesprungen und hat sich beteiligt, damit das Ganze endlich vorwärts geht. Und jetzt sind sich eben alle Beteiligten einig. Jetzt müsste im Grunde nur noch der Vertrag mit einem neuen Betreiber unterzeichnet werden und dann könnte die Fähre endlich wieder fahren.
Warum ist diese Fähre so wichtig für die Region?
Die Fähre ist vor allem für Pendler wichtig, aus Maintal und Mülheim, aber natürlich auch aus den Nachbarstädten. Im Berufsverkehr gab es an der Fähre immer lange Schlangen, weil die Menschen eben auf die andere Mainseite wollen. Jetzt weichen viele Menschen auf eine andere Fähre aus, die ist knapp 4 Kilometer weiter flussabwärts. Die verbindet den Offenbacher Stadtteil Rumpenheim mit Maintal und klar, hier ist jetzt immer die Hölle los. Denn die nächsten Möglichkeiten, über den Main zu kommen, sind entweder die Karl-Ulrich-Brücke zwischen Frankfurt-Fechtenheim und Offenbach oder die Steinheimer Brücke in Hanau. Das ist jeweils ein Umweg von gut 30 Minuten und deswegen sind viele Pendler seit Monaten genervt.
Sagt Heiko Schneider über die Mainfähre zwischen Maintal und Mülheim. Die fährt nämlich bald wieder, nachdem sie lange Zeit stillstand. Viele Pendler im Landkreis Offenbach und im Main-Kinzig-Kreis können also aufatmen. Die afrikanische Schweinepest ist auf dem Vormarsch. In vielen Ländern Osteuropas gibt es sie schon, auch in Belgien. Und Experten gehen davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit ist, wann die Tierseuche auch bei uns auftaucht. Der Lahn-Dill-Kreis hat deutschlandweit die meisten Wildschweine und um gut gerüstet zu sein für den Ernstfall, hält der Kreis eine groß angelegte Übung ab, bei der der Ausbruch der afrikanischen Schweinepest simuliert wird. Unser Reporter Mike Markloff war für uns dabei.
Kurt Dreier und Georg Debus vom Forstamt Herborn kämpfen sich durch das Dickicht am Holzerbach in der Nähe von Aslar-Bechlingen. Sie stecken in weißen Ganzkörperanzügen und wollen eine Wildsau bergen. Der Verdacht? Die Wildsau hat sich mit der afrikanischen Schweinepest infiziert. Weil sich die Schweinepest nicht weiter ausbreiten soll, legen Kurt Dreier und Georg Debus Hand an.
Wir haben eine Blutprobe entnommen, wir haben sie geborgen, wir haben sie ordnungsgemäß verpackt und haben sie jetzt abtransportiert, sodass wir jetzt auf dem Wagen sie verladen haben und wird jetzt zu dem Sammelplatz transportiert, wo sie dann endgültig entsorgt wird.
Nach dem ersten Testeinsatz weiß Georg Debus, was im Ernstfall zu tun ist.
Wenn es einen Ernstfall geben würde, wäre ich gewappnet dafür, um auch die ersten Schweine aus dem Wald zu holen.
Die afrikanische Schweinepest ist für den Menschen ungefährlich. Für Schweine, egal ob Hausschwein oder Wildschwein, endet sie jedoch meist tödlich. Das sagt Dr. Giuseppe Bosco vom Veterinäramt des Lahn-Dill-Kreises. Er geht davon aus, dass die Schweinepest kommen wird. Und der wildschweinreiche Lahn-Dill-Kreis will deshalb gut vorbereitet sein.
Das Ziel dieser Übung ist, dass wenn die afrikanische Schweinepest hier eintrifft, dass wir wissen, was zu tun ist und dass wir adäquat reagieren können, um einerseits natürlich die Schweinehalter mit ihren Schweinen beschützen zu können, andererseits natürlich auch für unseren Wildschweinebestand die Krankheit einzudämmen und, wenn es möglich ist, sie auch wieder rauszubekommen.
Zwischen 20.000 und 30.000 Wildschweine leben laut Schätzungen im Lahn-Dill-Kreis. Das Problem, selbst in einem toten Tier lebt der Erreger der afrikanischen Schweinepest bis zu ein Jahr lang weiter. So kann er von anderen Tieren aufgenommen und verbreitet werden. Deshalb heute der Einsatz, an dem sich insgesamt rund 100 Jäger, Polizisten, Feuerwehrleute und Mitarbeiter von Kreis und Gemeinde beteiligt haben. Nach dem ersten Übungstag ist Giuseppe Bosco jedenfalls durchaus zufrieden.
Die Bergung hat hervorragend funktioniert. Dafür, dass die Leute wirklich ins kalte Wasser geschmissen worden sind, war das wirklich ein großer Erfolg. Auch die Improvisation mit dem, was da vor Ort stattgefunden hat, wunderbar. Und wenn es so weitergeht, dann wird die Übung ein Erfolg.
Die afrikanische Schweinepest ist auch für unsere Schweine in Hessen eine drohende Gefahr. Der Lahn-Dill-Kreis simuliert jetzt den Ausbruch der Tierseuche, um im Ernstfall besser reagieren zu können. HR-Inforeporter Mike Markloff hat sich die Simulationsübung für uns angeschaut. Vor 16 Jahren lief der britische Student Jeremiah Duggan in Wiesbaden auf eine vielbefahrene Bundesstraße und wurde von 2 Autos überfahren. Die Polizei hakte den Fall als Suizid ab. Doch im Nachhinein stellte sich heraus, Duggan war in die Fänge einer Vereinigung geraten, die manche als Sekte bezeichnen. Seine Mutter kämpft mit einem Rechtsanwalt immer noch, damit weiter ermittelt wird. Andrea Bonhagen mit den Einzelheiten.
Seit Jahren versucht die Engländerin Erica Duggan zu erreichen, dass der Fall um ihren Sohn Jeremiah neu aufgerollt wird. Sie ist überzeugt davon, dass er nicht Selbstmord begehen wollte und andere ihn in den Tod getrieben haben. Hat ihn jemand gejagt und ist er deshalb kopflos auf die Straße gelaufen? Erica Duggan.
Well, of course, that's the terrible question that I've been living with for 15 years. What happened to my son? Because what I do know is that he was leading an interesting full life in Paris.
Das ist die schreckliche Frage, mit der ich lebe. Was ist meinem Sohn passiert? Ich weiß, er lebte ein interessantes, volles Leben in Paris, war in seine Freundin verliebt. Es war Irakkrieg, er begann, sich für Politik zu interessieren.
At the time it was the Iraq War, so he's trying to learn about politics.
Dabei geriet er in die Fänge der Lyndon LaRouche-Bewegung. Die Gruppe um den Amerikaner gilt als rechtsextrem, als eine Politsekte. Jeremiah besuchte in Bad Schwalbach und Wiesbaden Veranstaltungen des zugehörigen Schiller-Instituts. Eines Nachts rief er verzweifelt seine Mutter an, erwähnte Wiesbaden und LaRouche. Am Morgen darauf war er tot. Erica Duggan hat unzufrieden damit, dass die Polizei nicht ermittelte, selbst Informationen gesammelt.
From the beginning I knew one thing for sure. It wasn't suicide. I know he was under pressure. I found that out.
Ich wusste, es war kein Selbstmord. Ich weiß, er war unter Druck, das habe ich herausgefunden. Er war in Panik, aber wo er war, mit wem er zusammen war in den Stunden vor seinem Tod, das wissen wir immer noch nicht.
For the last few hours of his death, that's what we still don't know.
Ein Augenzeuge schildert in einem neuen Dokumentarfilm von ZDF Info.
Vor mir fuhr ein Fahrzeug. Ja, und irgendwann sprang dann von der rechten Seite her kommend etwas an das Auto dran und wurde von dem Auto hochgeschleudert und ist vor mein Fahrzeug gefallen. Und dann haben wir das Unfallfahrzeug, wie auch ich, wir haben dann am Seitenstreifen gehalten und wollten dann zu dem Unfallopfer, der sich in dem Moment aufgerichtet hat und ist in Richtung Wiesbaden-Erbenheim davongelaufen.
Der junge Mann sei weiter auf der vielbefahrenen Straße gelaufen, obwohl es hinter der Leitplanke einen Fuß- und Radweg gab. Von möglichen Verfolgern spricht er nicht. Für ihn habe es wie ein Selbstmordversuch ausgesehen. Doch es gäbe einen möglichen Grund, weshalb die Lyndon-LaRouche-Bewegung schlecht auf den Studenten zu sprechen war. Er war Jude und die LaRouche-Bewegung gilt als antisemitisch. Erica Duggins Rechtsanwalt, der Berliner Serda Kayar, erzählt von einem neu aufgetauchten Beweis.
Nachdem Lyndon LaRouche gestorben ist, gibt es offenbar Veränderungen. Uns wurde eine E-Mail zugeleitet, die ein Tatmotiv hinter dem Tod von Jeremiah Duggan deutlich macht. Daraufhin haben wir bei der Staatsanwaltschaft einen Wiederaufnahmeantrag gestellt.
Außerdem haben Anwalt Kayar und seine Mandantin Duggan erneut einen Antrag beim Oberlandesgericht in Frankfurt gestellt, um Ermittlungen zu erzwingen.
Und zum Fall Jeremiah Duggan gibt es auch einen neuen Dokumentarfilm. Kampf um die Wahrheit heißt er und läuft diesen Samstag um 20.15 Uhr auf ZDF Info. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung können Sie wie immer auch nachhören und herunterladen auf hrinforadio.de.